die Bereitstellung der Datei gefördert durch das Studierendenvorschlagsbudget. Im Rahmen der Vortragsreihe Ethik in der Medizin spricht Professor Dr. Claudia Wiesemann. Familienbildung mit Hilfe Dritter. Ist das Verbot der Einzelspende in Deutschland noch gerechtfertigt?
Liebe Frau Dr. Bozzaro, meine sehr verehrten Damen und Herren, freue mich, dass ich hier in Freiburg vortragen darf. Es ist immer eine große Reise von Göttingen, einmal quer durch die Republik bis hier herunter. Und dann stehe ich in diesem beeindruckenden Hörsaal hier und sehe viele junge Gesichter. Die sind offensichtlich mit Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin im Moment konfrontiert. Und ich hoffe, ich kann Ihnen ein bisschen zeigen, wie ein Medizinethiker oder eine Medizinethikerin in diesem spezifischen Fall argumentieren würde, bei einer Fragestellung, die verschiedene Probleme aufwirft. Ist das Verbot der Eizellspende in Deutschland noch gerechtfertigt? Aber zunächst mal zwei Fallgeschichten, die von Michael und von Anna. Michael, K. ist, Moment, ach, ich habe den, glaube ich, den falschen gedrückt, genau, Michael K. ist ein 30-jähriger junger Mann, der einen Hodenkrebs hatte, behandelt wurde und jetzt in der Folge keine Samenzellen mehr produzieren kann. Michael K. und seine Frau wenden sich deswegen an eine Samenbank. Dort erhalten sie Samen von einem Spender, Johannes B., der für eine Aufwandsentschädigung von 150 Euro Samen gespendet hat. Die persönlichen Daten von Johannes P. werden notarial für mehrere Jahrzehnte aufbewahrt, damit das Kind leicht auf diese Art und Weise entsteht, einen Informationen über seine Abstammung erhalten kann. Die Insemination findet dann auch wenige Tage später statt. Es wird ein Kind nach normalem Schwangerschaftsverlauf geboren. Michael K. und seine Frau gehen mit der Information über die Spende offen um, weil sie ihr Kind ohnehin frühzeitig darüber aufklären wollen. Das ist eine Fallgeschichte, wie sie in Deutschland mittlerweile ja in den Tausenden pro Jahr stattfindet. Anna. Anna ist auch 30 Jahre alt, hat ebenfalls einen Krebs, Keimdrüsen gehabt, Eierstockkrebs, ist ebenfalls unfruchtbar. Für Anna sieht die Situation so aus. Sie erfährt von einem Reproduktionsmediziner, dass Eizellspende, die sie brauchen würde, um schwanger zu werden, in Deutschland strafbar ist nach dem Embryonenschutzgesetz, aber zum Beispiel in Spanien praktiziert wird. Embryospende wäre in Deutschland möglich, aber da ist die Warteliste extrem lang und es ist sehr unwahrscheinlich im Moment, dass man einen Embryo bekommt über diesen Weg. Und außerdem sollte Annas Mann auch der genetische Vater sein können. Sie reist deswegen viermal nach Spanien, um eine Eizellspenderin zu finden und mit Hilfe von In-vitro-Fertilisation schwanger zu werden. Im Bekanntenkreis erzählt sie, sie nehme eine Auszeit. Anna wird schwanger und das Kind wird normal geboren. Es wird nie erfahren können, wer seine genetische Mutter ist. Das liegt daran, dass die Eizellspende in Spanien anonym praktiziert wird, aber auch, weil die Eltern, also Anna und ihr Mann, niemandem davon erzählen. Und die Praxis des Reproduktionsmediziners wird aber von der Staatsanwaltschaft untersucht, weil er verdächtigt wird, eine Straftat unterstützt zu haben. Das nicht ganz unrealistisches Szenario. Im Augenblick schätzt man, dass etwa 1.000 bis 2.000 Frauen pro Jahr ins Ausland gehen, um dort für ihre spezifischen Formen der Unfruchtbarkeit eine Eizellspende in Anspruch zu nehmen. Da kommt in Frage Krebsbehandlung, auch zum Beispiel die Endometriose oder andere Formen von schwerwiegenden Eierstockerkrankungen. Es gibt genetische Erkrankungen wie das Turner-Syndrom, beispielsweise mit einem Mangel an Eizellen und noch weitere biologische Erkrankungen, die ein solches Syndrom produzieren können. Meine Frage ist, gibt es Gründe dafür, dass man diese Unbehandlung von Männern und Frauen in Deutschland und darum ganz offensichtlich, gibt es ethische Gründe, die das rechtfertigen würden? Fangen wir zunächst mal mit unseren Grundrechten an. Nun, wir haben den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz im Grundgesetz und der lautet, alle Menschen sind vor dem, genau, sage jetzt nichts übrigens zu den Toiletten hier in diesem Gebäude, da ist mir auch schon eine Ungleichbehandlung aufgefallen. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert tatsächliche Durchsetzungsberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Hier haben wir eigentlich ein sehr starkes Gebot, diese Ungleichbehandlung erstmal nicht so hinzunehmen, sondern zu fragen, müssen wir etwas dagegen tun? Oder gibt es ebenso starke Gründe, die uns sagen, nein, die Ungleichbehandlung ist gerechtfertigt? Noch ein anderes Grundrecht, was uns ebenfalls starke Gründe dafür gibt, genauer mal hinzuschauen und genauer zu fragen, ist die Eizellspende noch gerechtfertigt? Und das ist das Recht auf Freiheit der Fortpflanzung. Auch das ist im Grundgesetz verbürgt und es besagt, wer ist jetzt die Freiheit der Entscheidung, ob, wann und unter welchen Umständen eine Person sich fortpflanzen und eine Familie gründen will. Beziehungsweise das Recht daran, im Grundsatz nicht durch staatliche Vorgaben gehindert zu werden. So hat einmal ein kluger Jurist das umformuliert. Und diese Freiheit der Fortpflanzung, die ist überhaupt nicht belanglos oder auch nicht unwichtig. Das zeigt uns einen Blick in die Geschichte. Und zwar nicht nur die Geschichte Deutschlands, wir kennen das aus der Zeit des NS-Diktatur, wie stark in die Freiheit der Fortpflanzung von Menschen eingegriffen wurde. Aber wir kennen es eben auch aus, wir kennen es eben auch aus kürzlich zurückliegenden Ereignissen. Hier eine Spiegelnachricht, wenige Jahre alt. Australische Regierung entschuldigt sich für Zwangsadoptionen. Zwangsadoptionen, die in den 70er Jahren noch vorgenommen wurden. Dabei handelte es sich durchweg um Kinder von Aborigines. Und das geht in die Hunderttausende. Kinder, die ihren Eltern zwangs weggenommen wurden, weil man der Meinung war, dass die Eltern nicht in der Lage sind, angemessen für diese Kinder zu sorgen. Für diese menschliche Katastrophe hat sich eine Ministerin öffentlich bei den Betroffenen entschuldigt. Wir sind also in einem Bereich, wo Freiheit der Fortpflanzung auch heute noch ein großes Gewicht haben kann. In diesem Fall handelt es sich dabei so um ein Recht, das man so en passant mitnimmt, sondern es ist ein Recht, das basiert darauf, auf Kenntnisse über schwerwiegende Eingriffe in die Freiheit der Fortpflanzung. Zwei starke Grundrechte, würde man zunächst einmal meinen. Und dieses Grundrecht, das wird dann auch relevant, wenn man die Frage stellt, ja, gibt es denn überhaupt ein Recht auf ein Kind? Kann man davon sprechen? Ist das nicht eigentlich unsinnig zu sagen, jemand habe ein Recht auf ein Kind? Sehr oft wird in der Debatte über Fortpflanzungsmedizin genau dieses Argument vorgebracht und gesagt, das kann es nicht geben. Und in einem gewissen Sinn hat derjenige, der das so sagt, ja auch Recht. Man kann ja nicht ein Recht auf ein Kind haben und dann an die Kindablieferungsstelle gehen und das Kind in Empfang nehmen. So funktioniert das ja nun mal nicht, wenn man Kinder bekommt. Man darf also und kann also mit Recht fragen, ja, kann man denn, wenn man von Freiheit der Fortpflanzung spricht, sowas wie ein Recht auf ein Kind einfordern oder ein Recht auf ein gesundes Kind, heißt das ja auch manchmal. Und tatsächlich ist das kein Recht wie zum Beispiel unser Recht auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ja, ich habe ein Recht auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das heißt, wenn ich krank werde, dann wird mir mein Arbeitslohn für eine gewisse Zeit weitergezahlt. Und da habe ich ein Recht drauf als Arbeitnehmer. Und dann trifft dieses Gehalt auch auf meinem Konto ein. So kann man ein Recht auf ein Kind oder auch auf ein gesundes Kind nicht verstehen. Es ist sehr viel Zufall im Spiel. Es hängt viel davon ab, ob ich überhaupt in der Lage bin, dieses Kind auch wirklich zu gebären und so weiter. Aber ich glaube, es gibt eine sinnvolle Art und Weise, das Recht auf ein Kind zu postulieren. Und das ist mehr vergleichbar mit einem Recht auf Bildung. Ein Recht auf Bildung haben Sie, das nehmen Sie jetzt im Moment gerade wahr. Aber ob Sie am Ende aus meinem Vortrag auch wirklich gebildet herausgehen, das hängt eben von vielen Umständen ab. Zufallsbedingungen, kann ich einen guten Vortrag halten? Aber auch, sind Sie in der Lage, sich bilden zu lassen? Nehmen Sie etwas auf von meinem Vortrag? Und in diesem Sinne kann ich natürlich nicht garantieren, dass Sie am Ende auch gebildet herausgehen werden. Trotzdem haben Sie ein Recht auf Bildung, ohne Zweifel. Ein Recht auf Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten, Berufswege und so weiter. Und genau in dieser Bedeutung, finde ich, kann man auch ein Recht auf ein gesundes oder ein Recht auf ein Kind verstehen, nämlich ein Recht darauf, dass einem die Wege dazu, ein Kind zu bekommen, nicht willkürlich verstellt werden. Zum Beispiel durch Zwangssterilisationen, zum Beispiel durch Heiratsverbote, über Jahrhunderte hinweg praktiziert worden, oder auch durch Zwang, also Zwangswecken Kinder. Und in diesem Sinn macht es Sinn, mit dem Recht auf ein Kind zu sprechen. Worauf aber, also könnte sich dann ein Verbot der Eizellspende stützen? Wir suchen ja immer noch nach Gründen, die Ungleichbehandlung zwischen Mann und Frau in unserer Gesellschaft zu rechtfertigen. Und da fällt Verschiedenes natürlich ein. Zum Beispiel das, was Frau Bozzaro gerade schon sagte und was auch im Kommentar zum Embryonenschutzgesetz von den Juristen vorgebracht wurde. Es handele sich dabei um eine gespaltene Mutterschaft, das ist die Wortwahl des Embryonenschutzgesetzes oder des Kommentatoren, und das Kindeswohl sei dabei ernsthaft gefährdet. Wenn das Kind also später herausfinde, dass es eine Mutter hat, die es ausgetragen hat und noch eine weitere genetische Mutter, dann könne es zu schwerwiegenden Identitätsstörungen kommen und dann das Kindeswohl gefährdet. Ein weiteres Argument lautet, das ist ein unnatürliches Vorgehen, eine Eizelle von einer fremden Frau zu nehmen, in den Uterus einer anderen zu übertragen, das entspreche einfach nicht dem, was in der Natur vorgesehen sei, und man solle nicht in diesem Maße gegen die Natur verstoßen. Ein drittes Argument lautet, diesen Personen stünde doch auch die Adoption offen. Und wenn es eine Alternative gäbe, dann sei es doch nicht so gravierend, diese spezifische Technik zu verbieten. Ein weiteres Argument bezieht sich auf das Risiko für die Eizellspenderin. Eizellspende beruht darauf, dass es Frauen gibt, die ihre Eizellen spenden. Und diese Spende kann nur möglich sein, wenn die Spenderin einen invasiven Eingriff über sich ergehen lässt, bei dem ihr Eierstock punktiert wird, um Eizellen zu gewinnen. Und das Ganze setzt auch noch eine hormonelle Stimulation voraus. Das ist ein invasives Verfahren, was gewisse Risiken beinhaltet. Und das ist der Grund, sagen manche, weshalb Eizellspende in Deutschland nicht zulässig sein soll. Und schließlich gibt es ein Argument, das ich hier sehr oft höre, und das lautet, ganz insgesamt erzeugt die Reproduktionsmedizin einen ungeheuren Fortpflanzungsdruck. Und Frauen wären durch diese Angebote, die noch dazu von versierten, gegebenenfalls auch kommerziell interessierten Fortpflanzungsmedizinern vorgebracht werden, Frauen seien durch diese Angebote massiv überfordert. Es würden zu viele Möglichkeiten suggeriert, die am Ende auch gar nicht eingehalten werden könnten. Und um dieser Überforderung etwas entgegenzuhalten, sei es besser, diese Techniken gar nicht erst zuzulassen. Oft genug werden diese Argumente in Kombination vorgebracht. Denn manche sind ja auch nur in Kombination wirksam. Die Adoption beispielsweise kann man ja eigentlich auch Männern vorschlagen. Aber die Samenspende ist erlaubt und wir suchen nach Gründen für die Ungleichbehandlung. Also Adoption nur in Kombination mit einem anderen Argument vorbringen. Ich behandle sie trotzdem einfach mal der Reihe nach und einzeln, um zu zeigen, wie stichhaltig sind sie. Fangen wir mit dem ersten an. Gespaltene Mutterschaft und Kindeswohl. Die Begründung des zum Embryonenschutzgesetz lautet, ich habe es gerade schon mal gesagt, es werden seelische Konflikte, Beeinträchtigungen, Identitätsfindungsprobleme des Kindes befürchtet. Es gäbe keine Erkenntnis, die Tatsache, dass zwei Mütter ihre Existenz mitbedingt haben, verkraften würden. Es liege zudem die Annahme nahe, dass einem jungen Menschen die Identitätsfindung beschwert werde, wenn er sein Leben drei Elternteilen habe. Das ist eine Begründung von 1989, muss ich jetzt gleich dazu sagen, denn das Embryonenschutzgesetz ist jetzt fast 30 Jahre alt. Das stammt aus dieser Zeit. Nun könnte man sagen, auch damals hat es schon Samenspende gegeben. Es wird nicht ganz klar, warum die das so geschrieben haben, meistens gerade bei der Frau, also bei der gespaltenen Mutterschaft, diese spezifischen Probleme auftreten und nicht bei der gespaltenen Vaterschaft, die zu dieser Zeit ja zulässig war. Aber nehmen wir einmal an, es hat damals ernsthafte Sorgen gegeben. Und die waren tatsächlich auch vernünftig vorzubringen. Mittlerweile haben wir eine ganze Reihe von Studien, die versuchen, diese Sorgen empirisch zu verifizieren. Denn das ist ja zunächst einmal nichts anderes als eine Vermutung. Es haben eine ganze Reihe von Wissenschaftlern sich die Mühe gemacht, Kinder nachzuverfolgen, die aus Samenspende entstanden sind und, soweit das auch schon möglich war, auch aus Eizellspende. Und es gibt etwa 20 bis 30 Studien, die untersucht, sind denn diese Befragungen bei den entsprechenden Jugendlichen eingetroffen. Die sind ja mittlerweile schon im Erwachsenenalter und können dazu auch befragt werden. Und die beste Übersichtsstudie, die ich kenne, die stammt von Eric Bliss. Und er hat vor allen Dingen Samenspende untersucht und hat insgesamt 15 identifiziert, die methodisch gut gemacht waren, und hat versucht herauszudestillieren, was sind denn jetzt die Aussagen zu dieser Thematik? War das ein Problem für die Kinder oder nicht? Und die Studien kommen einhellig zu folgendem Resultat. Ich habe es jetzt hier in Englisch einmal. Donor conception is perceived as an acceptable and for some a positive model of family building. Also erste wichtige Schlussfolgerung ist, die Kinder, die so gezeugt wurden, sehen das überwiegend als ein positives und akzeptables Modell der Familienbildung. Aber, but only, when an identity release donor is used. Also nur dann, wenn man die Identität des Spenders erfahren kann als Kind. And where parents are encouraged to disclose to their child their use of donor conception from an early age on. Also es nützt ja nichts, dass man im Prinzip erfahren könnte, dass es einen Spender gibt und wer das ist, wenn einem die Eltern darüber überhaupt nicht aufklären im Laufe des Lebens. Und wir wissen aus diesen Studien übrigens auch, dass die Kinder, die per Zufall als Jugendliche oder auch spätere Erwachsene erst erfahren, dass es so etwas wie einen Samenspender gegeben hat und dass ihr Vater, den sie auch für ihren genetischen Vater gehalten haben, nicht ihr genetischer Vater ist, dass diese Kinder oder diese jungen Erwachsenen das oft als einen wirklichen Identitätsschock erleben und sehr damit kämpfen müssen, mit dieser neuen Erkenntnis über sich selbst und ihre Familie zurechtzukommen. Kinder aber, die sehr früh aufgeklärt wurden über die Tatsache und für die das sozusagen eine Art normaler Bestandteil ihres Familienlebens war, sehen darin kein Problem. Es hat also etwas mit Verschweigen und mit Heimlichtuerei und mit einem Geheimnis in der Familie zu tun, dass das Problematische daran ist. Also nicht die Tatsache, überhaupt einen genetischen anderen Vater zu haben, ist dieses wesentliche Problem, sondern das Problem ist das Geheimnis und damit auch der Vertrauensverlust in der Familie. Und das hat schon sehr früh dazu geführt, dass Selbsthilfegruppen stark dafür votiert haben und plädiert haben, erstens diese Aufklärung zu vollziehen und zweitens auch diesen Familien Materialien an die Hand gegeben haben. Also ich finde besonders schön diese Plakataktion des DC Networks. Das ist ein britisches Netzwerk von Familien, die nach Samen- und Eizellspende gegründet wurden. Und die haben hier diese schöne Plakataktion gemacht, Not my sperm, absolutely my son. Also um klar zu machen, wir gehören zusammen, auch wenn es noch einen Samenspender gegeben hat. Und das deutsche DI-Netzwerk, auch ein Netzwerk nach donogene Insemination, dort sind Familien organisiert, die nach Samenspende entstanden sind, die haben eigens Broschüren herausgegeben, hier übersetzt übrigens aus einer englischen Broschüre, wie man die Familienbindung mit Spendersamen Kindern etwa bis 7 Jahre erklären kann. Gibt es auch Broschüren für ältere Kinder. diese Netzwerke veranstalten Familientreffen, da gibt es Workshops für Kinder, bei denen sie auch etwas über die praktischen, technischen Hintergründe lernen können. Also eine sehr offene Umgangsweise, und in diesen Familien wachsen die Kinder ganz selbstverständlich herein in dieses: Es gibt noch jemanden, den kann ich vielleicht kennenlernen, wenn ich älter bin, aber meine Familie, das sind mein Vater und meine Mutter, bei denen ich lebe. Und das heißt, das, was das Embryonenschutzgesetz, also die Verfasser des Embryonenschutzgesetzes damals gefürchtet haben, es ist zum Teil eingetreten, nämlich überall dort, wo daraus ein Geheimnis gemacht wurde. Aber es tritt dann nicht ein, wenn ein solches Geheimnis gar nicht nötig ist. Und dann kommt es eben auch nicht zu solchen Identitätsstörungen. Das ist empirisch ganz gut untersucht mittlerweile. Damit, glaube ich, kann man unter bestimmten Voraussetzungen dieses Argument jedenfalls für als entkräftet gelten lassen. Nehmen wir ein neues Argument: Natürlichkeit. Es handelt sich ohne Zweifel hier um massive technische Eingriffe in den Körper von Frauen, in diesem Fall bei der Eizellspende, bei der Fortpflanzungsmedizin ganz allgemein. Und diese Eingriffe gehen von hormonellen Stimulationen über minimalinvasive Eingriffe in den Bauchraum der Spenderin. Es muss eine In-vitro-Fertilisation, also Befruchtung mit Reagenzglas, durchgeführt werden, ein Transfer in den Uterus der Frau, die vorher mit Hormonen entsprechend vorbereitet wurde. Also ein technisch hoch artifizieller Vorgang. Und die Frage ist doch letztendlich: Sollen wir nicht eigentlich natürliche Vorgänge bevorzugen? Ist es nicht eigentlich besser, auch ethisch richtiger, auf Natürlichkeit zu setzen, anstatt solche künstliche Verfahren zu fördern? Nun, das Natürlichkeitsargument in der Ethik ist ein problematisches Argument. Und das hängt vor allen Dingen daran, weil wir im Grunde in dieser Hinsicht gar keine konsistente Haltung in unserem Leben haben. Denn wir setzen überall auf Technik. Ich bin vielleicht zu diesem Vortrag hier nicht zu Fuß gekommen, natürlich, sondern mit einem Auto. Ganz sicher werden Sie, ich hoffe das jedenfalls sehr, für die Freiburger Studentenwohnheime, bei diesem Wetter eine Heizung haben und nicht den natürlichen Verhältnissen einfach so ausgesetzt sein. Entschuldigung. Und natürlich ist, nämlich jetzt brauche ich doch ein Wasser, obwohl ich eben sagte, ich brauche keinen. Entschuldigung. Und natürlich ist die Medizin geradezu gekennzeichnet davon, dass sie technische Verfahren sich ausdenkt, um Menschen das Leben zu erleichtern. Und ich habe hier nur als prominentestes Beispiel den Physiker Stephen Hawking im Bild mitgemacht, der ja seine Forschung nur deswegen durchführen kann, und weil er eine Vielzahl von technischen Apparaturen hat, die es ermöglichen, sich zu sprechen, zu sich zu nehmen und so weiter. Und ich finde, wir können daran schon sehen, dass gerade in der Medizin, aber auch in unserem Alltagsleben, Natürlichkeit ein problematisches ethisches Argument ist. Kein geringerer als der bekannte Albert Schweitzer hat das einmal ziemlich radikal, wie ich finde, so ausgedrückt: Die Natur kennt keine Ehrfurcht vor dem Leben. Sie bringt tausendfältig Leben hervor in der sinnvollsten Weise und sie zerstört es tausendfältig in der sinnlosesten Weise. Das ist sozusagen sein Plädoyer zu sagen, also die Ethik, wenn sie auf die Natur schaut, die sieht völlig Sinnvolles und auch völlig Sinnloses. Und das ist für uns als Ethiker sagen, eine Maßgabe. Zum einen, sagen, wer immer das natürliche Argument vorbringt, der ist ganz besonders begründungspflichtig. Begründungspflichtig in dem Sinne, also sich erstmal selbst zu fragen, handle ich eigentlich selber danach? Ja? Also wenn ich hier jemanden Natürlichkeit predige, mache ich das auch in meinem eigenen Leben? Das ist sowas wie eine Konsistenzregel. Und müsste auch sagen, warum jetzt in Natur so viel wichtiger ist als das, was wir technisch, kulturell und so weiter leisten. Warum es nicht hier richtig ist, so wie wir das ja in fast allen unseren Lebensbereichen machen, mit zum Das Natürlichkeitsargument ist deswegen nicht komplett entwertet. Es hat, das, so würde man als Ethiker das sagen, ein heuristischen Wert, ein heuristisches Ideal, ein Deutungsideal. Wenn ein Ziel auch auf natürlichem Wege erreichen kann, dann ist das unter Umständen vorzuziehen. Wenn Sie nur daran denken, also Sie könnten sich auf Ihre Prüfung vorbereiten, indem Sie ordentlich Ritalin einwerfen und dann eine Woche lang durchlernen, oder Sie bereiten sich auf Ihre Prüfung vor, indem Sie ausreichend Schlaf haben und feste Lernzeiten einteilen und dann am Ende genauso viel gelernt haben. Da würde man sagen, der natürliche Weg ist vorzuziehen. Aber nur in diesem Sinne eines heuristischen Ideals funktioniert das mit der Natürlichkeit überhaupt. Also auch hier würde ich sagen, kein gutes Argument. Wie ist es mit der alternativen Adoption? Argument, das ich sehr häufig höre, wenn es um fortpflanzungsmedizinische Techniken geht, das auch angewendet wird, wenn es darum geht, soll man Präimplantationsdiagnostik anwenden? Ja, soll man überhaupt In-vitro-Fertilisation anwenden? Ist nicht immer besser, eigentlich ein Kind zu adoptieren? Und tatsächlich muss man sagen, solange es Kinder gibt, die adoptiert werden können, ist es natürlich wichtig, diesen Kindern zunächst einmal ein Zuhause zu bieten. Ohne Zweifel ein starkes Argument. Aber man muss sich fragen, reicht das, ist das zahlenmäßig realistisch? Ich habe eben schon gesagt, geschätzt gehen derzeit etwa 1.000 bis 2.000 Frauen für eine Eizellspende pro Jahr aus Deutschland ins Ausland. Das sind aber nur die Frauen, die sich das praktisch und auch finanziell leisten können. Es gibt wesentlich mehr Frauen, die eine Eizellspende benötigen würden, um ein Kind zu bekommen. Wir haben aber zum Beispiel 2014 sind insgesamt nur 1.000 Kinder adoptiert worden. Ich habe jetzt ausgerechnet die Adoptionen, die geschehen, weil ein Partner neu heiratet und die Kinder seines neuen Ehepartners adoptiert. Da gibt es auch noch einen großen Bereich. Aber wenn man sagen, nur auf die Zahlen schaut, Kinder, die aus Heimen oder direkt aus dem Krankenhaus adoptiert werden in Deutschland, dann sind das etwa 1.000 pro Jahr. Und das heißt für uns gut, dass diese Adoptionen stattfinden, aber Adoptionen reichen nicht aus, um sagen, die Not zu lindern, die existiert, weil Frauen unfruchtbar geworden sind und eine Eizellspende benötigen. Ja, das sind verschiedene Fälle. Das sind Adoptionen aus Pflegefamilien, Adoptionen direkt aus dem Krankenhaus, also dort, wo die Frau das Kind entbunden hat. Es ist ein relativ buntes Spektrum von Adoptionen. Aber das sind Kinder, die sonst keine Mutter oder keine Eltern hätten, wenn das nicht geschehen. Das kann. Das ist vermutlich so. Also, und es gibt wahrscheinlich auch Kinder, zum Beispiel schwer behinderte Kinder, wo es schwer ist, für eine Adoption zu vermitteln. Aber in der Regel ist es so, wer in Deutschland adoptionswillig ist, hat nur eine relativ geringe Chance, ein Kind zu bekommen, das per Adoption zu bekommen. Die Hürden sind sehr hoch, das Verfahren ist sehr anspruchsvoll und es werden auch schon viele von vornherein ausgeschlossen von dem Verfahren. Es gibt noch einen anderen Grund, weshalb Adoption nicht ohne weiteres die Alternative ist. Und das liegt daran, dass bei der Eizellspende die Frau ja noch die Geburt des Kindes erlebt. Das heißt, sie kann schon vom Anbeginn der Schwangerschaft eine Beziehung zum Kind herstellen und sozusagen das Kind als ihr eigenes erleben und es auch gebären. Und das ist ein für viele Frauen großer Unterschied zu einer Adoption eines geborenen Kindes. Noch hinzu, wie bei unserem Fall Anna, bei der Eizellspende kann zumindest der Vater genetischer Vater des Kindes sein. Also hier kann sozusagen eine doppelte Beziehung hergestellt werden und auch das ist für viele Paare von Bedeutung, wenigstens auf die Art und Weise sozusagen noch eine zusätzliche Bindung zum Kind zu erzeugen. Und das geht beides nicht mit Hilfe von Adoption. Es ist also auch nicht rein eine echte, volle Alternative zu Eizellen. Also auch dieses Argument, würde ich sagen, ist nicht so schlagkräftig, dass es ein Verbot der Eizellspende untermauern kann. Kommen wir zu den Risiken für die Eizellspenderin. Hier machen wir ein großes Fass auf und das ist ein ziemlich wichtiges Thema, denn man muss davon ausgehen, dass die Spenderin eine besondere Vulnerabilität, Verletzlichkeit hat. Und das wissen wir aus Untersuchungen von Eizellspenden im Ausland. In Tschechien, Rumänien etwa, in der Ukraine, aber auch in den USA werden Eizellspenden in England, Eizellspenden praktiziert. Und wir haben eine ganz gute empirische Datenlage zur Situation dieser Frauen. Und da wissen wir zum Beispiel, dass in einigen Ländern die Frauen schlecht aufgeklärt werden über die körperlichen Risiken, die mit der Eizellspende verbunden sind. Ich gehe gleich noch mal etwas näher darauf ein. Wir wissen, dass in manchen Ländern die hormonelle Stimulation so hoch angesetzt wird, dass möglichst viele Eizellen entstehen und dann auch gewonnen werden können. Je höher die hormonelle Stimulation ist, desto höher sind aber auch die körperlichen Risiken für die Frau. Es gibt in einigen Ländern sehr hohe finanzielle Anreize, vor allen Dingen von den USA ist das bekannt, wo also College-Studentinnen mit 10.000 Euro und Dollar und mehr gelockt werden. Und das ist für jemanden in den USA, der sein Studium selber bezahlen muss, eine wichtige Zusatzeinnahme. Aber auch in Ländern, in denen insgesamt hohe Arbeitslosigkeit herrscht, können Frauen durch einen unangemessen hohen Reiz sich verführt sehen, höhere körperliche Risiken auf sich zu nehmen. Wir wissen, dass in manchen Ländern eine ganz schlechte Nachsorge vorherrscht. Also es ist sozusagen, dass die Eizellspenderin wird nach der Eizellentnahme entlassen und dann kann sie sehen, wo sie bleibt, auch mit ihrem Überstimulationssyndrom, was vielleicht eintritt. Und schließlich gibt es in vielen Ländern keinen Anspruch für die Frauen, dann auch zu erfahren, ob überhaupt entstanden ist. Das heißt, sie spenden eine junge Frau die Eizellen und jetzt ein Lang mit der Frage, gibt es eigentlich jetzt ein Kind, das mit mir verwandt ist, das es in Deutschland aufwächst beispielsweise? Und das ist ganz offensichtlich zumindest für manche beunruhigendes Wissen. Bitte schön. Gibt es mittlerweile ein Bundesverfassungsgericht festgestelltes Recht des Kindes auf. Und gerade im Moment werden die entsprechenden Behörden und Datenportale errichtet, sodass jetzt tatsächlich jede Samenspende so dokumentiert ist, dass Kinder in Zukunft darauf zurückgreifen können, wenn sie 18 Jahre sind, manchmal wird auch schon 16 Jahre als Alter angesetzt, um zu erfahren, wer ihr genetischer Vater ist. Das gilt für die Samenspende und das gilt für die Eizellspende im Moment nicht in allen Ländern, in denen sie praktiziert wird. Genau, und auch in der Spender, also das ist jetzt eine neue Regelung in Deutschland, das hat es auch bislang nicht gegeben. Das heißt, auch der Spender soll in Zukunft erfahren können, ob ein Kind aus seinem Samen entstanden ist. Und in England, wo die Eizellspende und die Samenspende praktiziert wird, ist das mittlerweile schon Standard. Das heißt, ich erfahre als Frau, ja, es ist ein Kind mit meiner Eizelle gezeugt worden. Und dann ist noch in vieler Hinsicht regelungsbedürftig, kann ich zum Beispiel auch dann erfahren, wer das ist. Also üblicherweise, wenn die Spenderinnen können das nicht erfahren, weil man die Familie in dieser Hinsicht schützen will, aber die Spenderinnen können sich einverstanden damit erklären, vom Kind kontaktiert zu werden, später, wenn es dann erwachsen ist. Wir haben hier ein ziemliches Bündel Problemen und die Frage ist, wie gravierend sind diese Probleme, die ich hier aufgezeigt habe. Und damit verbunden ist auch die Frage, kann man diesen Problemen in irgendeiner Weise entgegenwirken? Also die erste Frage ist, wie groß sind wirklich die Risiken für die Spenderin? Und da habe ich jetzt hier einmal das deutsche IVF-Register zu Rate gezogen. Hier werden nämlich die Risiken geschildert, die für Frauen in Deutschland auftreten, die nach deutschen Protokollen eine Hormonstimulation erleben im Rahmen einer IVF, also nicht im Rahmen einer Eizellspende, sondern im Rahmen einer IVF. Und da können Sie sehen, es hat in Deutschland im Jahr 2016 insgesamt 60.000 Eizellentnahmen gegeben. Das ist die Zahl hier oben. Und bei diesen 60.000 Eizellentnahmen sind insgesamt 599 Komplikationen aufgetreten. 1%, in 1% aller Fälle sind Komplikationen aufgetreten. Welche das sind, sehen Sie auf der rechten Seite. Und da ist die überwiegende Mehrzahl der Komplikationen, 426, ich hoffe, Sie können die Zahlen lesen, sind vaginale Blutungen gewesen, also verhältnismäßig harmlose Komplikationen. Und in insgesamt 20 Fällen war eine stationäre Behandlung notwendig oder eine operative Versorgung notwendig, zum Beispiel wegen einer intraabdominellen Blutung oder Ähnlichem. Also in 20 Fällen ernsthafte Komplikationen bei insgesamt 60.000 Eizellentnahmen, das würde ich sagen, ist ein sehr niedriges Risiko. Und das liegt daran, dass in Deutschland modifizierte Stimulationsprotokolle verwendet werden, die genau auf die Bedürfnisse der Eizellspenderin, beziehungsweise in diesem Fall natürlich der Frau, deren die Eizelle entnommen wird, für ihre eigene IVF abgestimmt sind. Man kann also mittlerweile mit modifizierten Stimulationsprotokollen die Risiken für die Spenderin sehr, sehr gut kontrollieren. Und das gibt auch andere Wege noch. Ich überspringe das mal gerade. Es gibt auch andere Länder, in denen man zeigen kann, dass es Good Practice der Einzelnen gibt. Oft in unseren kritischen Argumenten auf Länder, in denen das sehr schlecht läuft. Aber es gibt eben auch Länder, die vormachen, dass es sehr, sehr gut laufen kann. Und ich habe hier eben das United Kingdom als ein Beispiel herausgesucht. Hier sehen Sie die offizielle Informationsseite der Fortpflanzungsbehörde in England, der HFEA, und die informiert sehr ausführlich darüber, was es bedeutet, Eizellen zu spenden. Auch sehr klar steht hier also zum Beispiel, es dauert 3 Wochen, es ist nicht möglich, anonym zu spenden. Das ist das Thema, das Kind darf seine genetische Mutter erfahren. Jede Spenderin wird beraten, was das in ihrem bedeuten könnte, dass sie vielleicht irgendwo noch ein weiteres Kind haben könnte. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich und etwas, was im eigenen Leben eine Bedeutung haben kann. Und es ist auch, wird ganz klar gemacht, dass es sich hier um ein invasives Verfahren handelt. Also die Informationen, die den Spenderinnen zukommen, sind klar, unmissverständlich und die verharmlosen auch nicht die Schwierigkeiten und die Probleme, die dabei auftreten können. Darüber hinaus ist in den UK üblich, dass man in regelmäßigen Abständen alle Spenderinnen im Nachhinein nochmal befragt, wie sie den Prozess erlebt haben, ob sie sich fair behandelt gefühlt haben, ob Probleme aufgetreten sind, die nicht angemessen gelöst worden sind und Ähnliches. Und wenn Sie sich diese Erhebungen anschauen, die sind dann auch einsehbar im Internet, dann sieht man, dass die nahezu alle Spenderinnen außerordentlich zufrieden sind, Prozess abgelaufen ist und die Mehrzahl übrigens in Betracht zieht, auch noch ein zweites Mal zu spenden. Was auch irgendwie ein gutes Indiz dafür ist, dass das ein faires Verfahren ist. Auch die Entschädigung, die diesen Spenderinnen gezahlt wird, ist glaube ich Pfundangaben, es sind etwa 1.500. Das heißt, es ist kein sensationeller Preis, kein Umbruch. Angebot, will ich mal sagen, sondern es ist einfach, die eine Anerkennung ist für das, was da geschieht, aber nicht dafür sorgt, dass sich Frauen aus reiner Not für solche Spenden zur Verfügung stellen. Und deswegen, jetzt gehe ich nochmal zurück, und deswegen meine ich auch in diesem Fall, muss man sagen, es gibt ein Good Practice Beispiel und wir müssen auch versuchen, konsistent zu sein mit unseren ethischen Urteilen. Das heißt, gleichartige Fälle sollten gleich behandelt werden und wir akzeptieren risikoträchtige Verhaltensweisen, auch in der Medizin übrigens. Ich will hier nur 2 Beispiele bringen. Wir akzeptieren es, dass gesunde Versuchspersonen an Arzneimittelforschung teilnehmen und sich dabei für eine Aufwandsentschädigung bestimmten Risiken aussetzen, Risiken, die übrigens deutlich höher sein können als bei der Eizellspende. Wir akzeptieren es auch, dass aus altruistischen Gründen jemand ein Organ spendet für jemanden anderen. Und wir wissen, dass Eizellspenderinnen übrigens altruistische Motive haben. Und gut, wir nehmen auch im alltäglichen Leben in Kauf, dass Menschen sich freiwillig und frei massiven Verletzungen wie beim Gleitschirmfliegen oder beim Boxen. Und wenn wir nachziehen und gleichzeitig berücksichtigen, dass die Spenderinnen tatsächlich erfahren, mit welchen Risiken sie es zu tun haben und was alles auf sie zukommt, dann meine ich aus einer gewissen Konsistenzargumentation heraus, muss man sagen, es gibt eigentlich keinen guten Grund, aus diesem Grund Eizellspenden kategorisch zu verbieten. Ich komme zu meinem letzten Argument, nämlich ist es eine Überforderung von Frauen? Also ist diese Reproduktionstechnologie mit all diesen wunderbaren Angeboten, die sie macht und diesem Verständnis, jeder Frau in jeder Lage ein Kind zu schenken, ist es nicht eigentlich etwas, was uns alle massiv überfordert? In dieser Vorstellung, alles sei machbar im Leben und ein Schicksal gäbe es gar nicht mehr. Das Argument, was hier vorgebracht wird, ist, dass es so etwas wie perfektionistische Ansprüche gibt, Elternschaft, jeder muss die Chance, Mutter oder Vater werden zu können, dass es dann dahinter auch so etwas wie Weiblichkeitsideale stellen, also eine Frau ist nicht vollständig, wenn sie nicht irgendwann mal im Leben ein Kind geboren hat. Und wenn dann noch hinzukommt, so etwas wie ein technologischer Imperativ, es gibt wunderbare Techniken, die werden angepriesen, es gibt dahinter einen ganzen Apparat von Fortpflanzungsmedizinern, die damit ihr Geld verdienen, was in der Summe führt dann zu Tatsache, dass was ich als Freiheit der Fortpflanzung bezeichnet habe, nur so etwas wie eine Illusion ist, weil es eigentlich ganz viele treibende Kräfte gibt, die unsere Frauen zur Entscheidung unterminieren. Und die Personen, die dieses Argument vorbringen, die sagen dann, die Konsequenz ist eigentlich, wir sollten die Idee der Freiheit der Fortpflanzung aufgeben. Das ist nur eine Chimäre. Tatsächlich muss man sagen, also im Verbund sind diese verschiedenen gesellschaftlichen Faktoren durchaus ernst zu nehmen. Es gibt tatsächlich so etwas wie eine Banalisierung dessen, was da passiert, wenig Informationen womöglich in der Öffentlichkeit, die Vorstellung, alles sei machbar, die in unseren Köpfen herumspukt und vielleicht auch unser Anspruch an uns selbst, perfekt zu sein, die perfekte Familie zu haben, all das kann uns zu Dingen treiben, die wir vielleicht bei Lichte besehen gar nicht mehr so gut finden. Die Frage ist nur, ist dann ein Verbot das beste Mittel, uns vor zu bewahren? Ich meine, nein. Ich meine, wir können genauso gut versuchen, die Freiheit der Fortpflanzung durch gesellschaftliche Aktivitäten zu realisieren, indem wir steuern. Zum Beispiel, indem wir gute Informationen bereitstellen. Zum Beispiel, indem unabhängige Informationen bereitgestellt werden, so wie es die HFEA tut. Die HFEA ist eine unabhängige Behörde und Sie können sich über alle Vor- und Nachteile von Fortpflanzungstechnologie auf dieser Seite informieren und Sie müssen sich nicht abhängig machen von der Information einer Person, die da vielleicht ihr Geld damit verdient. Wir können auch in der Gesellschaft gegensteuern und dafür sorgen, dass Frauen, die keine Kinder leben haben, und nicht diskriminiert werden. Aus sozialwissenschaftlichen Untersuchungen wissen wir übrigens, dass heutzutage ohne Kinder aufzuwachsen eine ganz akzeptierte, normale Lebensform für einige, nicht wenige, fast ein Drittel der Frauen in unserer Gesellschaft ist. Und Männer sagen in sozialwissenschaftlichen Studien übrigens in noch einem erhöhteren Prozentsatz, ja, das ist ein ganz normaler. Frauen werden heute also nicht mehr diskriminiert, wenn sie keine Kinder haben, auch wenn vielleicht im engeren Verwandtenkreis noch immer wieder nachgefragt wird, na wann klappt es denn da bei euch? Aber wenn sie sagen, wir wollen nicht, dann wird das auch akzeptiert und hingenommen. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt, es gibt eine Überforderung von allen Menschen unserer Gesellschaft, besonders auch von Frauen durch Weiblichkeitsideale, aber wir haben genug Instrumente dagegen zu steuern und uns sozusagen wieder in den Stand zu versetzen, uns als Frauen. Trotzdem eine freie Entscheidung zu finden. Und deswegen komme ich zu meinem Schluss. Ich habe Ihnen verschiedene Argumente pro und contra Eizellspende vorgestellt. Pro-Argumente lauten, die Gleichbehandlung von Mann und Frau ist grundgesetzlich verbürgt und es gibt ein Recht auf Freiheit der Fortpflanzung. Ein Kontraargument, das mich und hoffentlich dann auch Sie nicht überzeugt hat, ist kein Recht auf ein Kind. Das ist, also so wie es formuliert ist, nicht richtig. Wir haben ein Recht auf ein Kind, so wie wir ein Recht auf Bildung haben. Natürlichkeit ist in meinen Augen kein angemessenes Argument und auch die Alternativoption, die kann nicht ausreichen, um ein Verbot zu rechtfertigen. Und dann gibt es eine Gruppe von Argumenten, die durchaus wichtig sind, die man ernst nehmen muss, die Gesellschaft reagieren muss und die auch in gewisser Weise uns zwingen müssen, Eizellspende zu regulieren, also nicht einfach freizugeben, dem Markt einfach nur anhand zu stellen. Wenn wir das aber tun, wenn wir sie sozusagen verantwortlich steuern, dann sind diese Argumente auch nicht in der Lage, ein Verbot von Eizellspende zu begründen. Und das ist die Folgen der gespaltenen Mutterschaft, die sind beherrschbar, wenn wir sehr dafür werben und auch Möglichkeiten bereitstellen, Kinder frühzeitig aufzuklären und das auf Kenntnis der Abstammung zu sichern. Die Risiken für die Eizellspenderin sind mittlerweile gut kontrollierbar, hervorragende Good-Practice-Beispiele und schließlich auch der gesellschaftliche Druck meines Erachtens ist durch eine entsprechende Aufklärung der Gesellschaft und vor allem Frauen, Stellung von Instrumenten, sich unabhängig zu informieren, dieser gesellschaftliche Druck so weit ziehen, dass auch das nicht als Argument gegen eine Eizellspende taugt. Und deswegen mein Schluss, das Verbot muss. Vielen Dank.